Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Fensterplatz im Wirtschaftszug. Wer Rang und Namen hat, trifft sich am WEF. Dem Wirtschaftszug schauen Tausende von Weitem zu, Arbeiter, deren Stelle weg oder gefährdet ist. Über Entlassungen und Boni sprechen wir im Tagesgespräch um 13 Uhr mit Wirtschaftsprofessor Norbert Thom. Die weiteren Themen: ungewöhnliche Kurskorrektur. Der Bundesrat verschiebt die Abstimmung über die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Erwartete Kurskorrektur. Der Bundesrat führt das gemeinsame Sorgerecht auch für unverheiratete Paare ein. Daniel Vasella, das Erfolgsrezept des Novartis-Chefs in Zeiten der Krise, das Interview. Und Hans W. Kopp, Erinnerungen an den Mann der ersten Schweizer Bundesrätin. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Silvan Fischer.
Die Abstimmung über die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der Invalidenversicherung wird verschoben. Statt im Mai soll das Volk erst Ende September darüber entscheiden. Das hat der Bundesrat entschieden. In der Zwischenzeit soll das Parlament die Möglichkeit haben, seine im Sommer verabschiedete Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte rückgängig zu machen und so auf die Finanzkrise zu reagieren. Lässt sich ein Paar mit Kindern scheiden, sollen künftig in der Regel beide Elternteile das Sorgerecht haben. Damit will der Bundesrat erreichen, dass Kinder auch nach einer Trennung der Eltern optimale Voraussetzungen haben. Zwar kann auch heute das Sorgerecht beiden Elternteilen zugesprochen werden, dazu müssen jedoch beide Seiten Ja sagen. Kritiker der heutigen Rechtslage sagen aber, diese Regelung werde oft missbraucht. Erleichterungen bezüglich des gemeinsamen Sorgerechts sieht der Bundesrat auch für unverheiratete Paare vor. Ferner hat der Bundesrat beschlossen, die EU-Richtlinie über die Rückführung illegal anwesender Ausländer zu übernehmen. Dies bedeutet, dass die maximale Haftdauer illegal anwesender Ausländerinnen und Ausländer von heute 24 auf 18 Monate gekürzt werden muss. Ferner können illegal Anwesende künftig nicht mehr formlos weggewiesen werden. Die Übernahme der EU-Richtlinie bedingt eine Anpassung der schweizerischen Gesetzgebung und muss vom Parlament genehmigt werden. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat auch im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis verbucht. Der Reingewinn stieg um rund 25% auf mehr als 8 Milliarden Dollar. Gewachsen ist auch der Umsatz, und zwar um 9% auf mehr als 41 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilt. Vom guten Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll um einen Viertel erhöht werden. Mehr verdient hat auch Novartis-Konzernchef und Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella. Er kassierte im letzten Jahr gut 20,5 Millionen Franken, ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Der Schweizer Pharmakonzern Roche bleibt in der Kontrolle der Familien Hoffmann und Oeri. Die direkten Nachkommen des Firmengründers Fritz Hoffmann-Laroche haben den auf Ende Jahr befristeten sogenannten Aktionärbindungsvertrag auf unbeschränkte Zeit verlängert. In diesem Vertrag verpflichten sich die Familienmitglieder, die Mehrheit der Inhaberaktien und damit die Stimmenmehrheit des Unternehmens zu behalten. Ziel sei, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Unternehmens langfristig zu erhalten, teilen die Familien Hoffmann und Oeri mit. Die Axenstrasse zwischen Schwyz und Altdorf soll ausgebaut werden. Der Bundesrat hat dem 750-Millionen-Projekt zugestimmt. Kernstücke sind die Tunnels bei Morschach und Sissikon. Laut dem Bundesamt für Strassen werden mit dem Ausbau die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss entlang dem Urnersee verbessert. Hans W. Kopp, der Ehemann von Altbundesrätin Elisabeth Kopp, ist am Wochenende im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Jurist Hans W. Kopp wurde national bekannt, als seine Frau 1989 aus dem Bundesrat zurücktreten musste. Grund war der telefonische Tipp an den Ehemann, er solle aus dem Verwaltungsrat einer Firma zurücktreten. Diese stand unter dem Verdacht der Geldwäscherei. Russland stationiert vorläufig keine Raketen in der Ostsee-Enklave Kaliningrad. Das meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Sie beruft sich auf einen Sprecher des Generalstabs. Die Pläne seien auf Eis gelegt worden, weil die neue US-Regierung ihre Pläne für einen Raketenschutzschild in Polen und Tschechien nicht forciere. In Brüssel erklärte inzwischen der amerikanische NATO-Botschafter, falls die Meldung aus Russland stimme, dann sei dies ein sehr positiver Schritt. Politiker im österreichischen Bundesland Vorarlberg prüfen eine Beschwerde gegen die Schweizer Atompläne. Insbesondere die österreichische Volkspartei stört sich an den Gesuchen für neue Atomkraftwerke und Atommülllager in der Schweiz. Die Partei will deshalb an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelangen. Die Begründung: Es sei nachgewiesen, dass Atomkraftwerke unter anderem die Rechte auf Leben, Gesundheit und Unversehrtheit der Umwelt gefährdeten.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag mit dem Schwerpunkt Weltwirtschaftsforum Davos. Das WEF ruft und alle kommen. Fast alle, nicht mehr alle, sind willkommen. Er zum Beispiel fehlt.
Ich will die Situation nicht schönreden.
Marcel Ospels Karriere endete zwischen dem WEF 08 und dem WEF 09. Und nicht nur seine. WEF zum Zweiten. Sie freut sich darauf wie kaum ein anderer. Die Schweizer Luftwaffe. Endlich wird sie gebraucht. WEF zum Dritten. Die UBS bezahlt Boni, bekommt Steuergeld, Arbeiter werden zu Tausenden auf die Straße gestellt. Das Tagesgespräch über zwei Seiten der Wirtschaftswelt mit Wirtschaftsprofessor Norbert Thom. Dann Bundesrat im Krebsgang. Aus Angst vor einer Niederlage verschiebt er die IV-Abstimmung, eine politische Premiere. Konkubinat und Ehe im Gleichklang, zumindest wenn es ums Sorgerecht geht. Und Daniel in der Wirtschaftslöwengrube, wie Novartis-Chef Vasella im widrigen Umfeld Gewinn macht. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.390 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.51,36 gehandelt, der Dollar zu 1.14,31. Das Wetter. Heute Nachmittag löst sich der Hochnebel über dem Flachland nur vereinzelt auf. Die Obergrenze liegt zwischen 1100 und 1600 Metern. Sonst ist es sonnig, nur ganz im Osten ziehen einige Wolkenfelder vorüber. Die Temperatur erreicht im Norden 2 und im Süden 8 Grad. Morgen und am Freitag hat es im Norden oft Hochnebel. Die Obergrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern. In den Alpen und im Süden ist es sonnig. Die Temperaturen im Norden höchstens 2, im Süden 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr im Wallis auf der A9 Richtung Sitten zwischen Sieders West und dem Rastplatz La Biola. Stockender Verkehr nach einem Unfall. Die Einfahrten Sieders West und Sieders Ost sind gesperrt.
Nicht alle, die noch vor einem Jahr durch den Schnee von Davos stapften und auf den Podien des World Economic Forums ihre Ansichten und Analysen verkündeten, tun dies auch dieses Jahr. Einige prominente Stammgäste fehlen am WEF 209, weil sie wegen der Finanzkrise und ihren Folgen nicht mehr in Amt und Würde sind. Ihr Rat und ihre Präsenz sind deshalb auch nicht mehr gefragt. Aus Davos berichtet Beat Saltermann.
Ende Januar, WEF in Davos. Während Jahren nutzte der ehemalige UBS-Präsident Marcel Ospel den Anlass, um praktisch vor der Haustüre Kunden und Kollegen aus aller Welt zu treffen. Doch dieses Jahr fehlt Ospels Name auf der Teilnehmerliste und er ist nicht der einzige WEF-Abitue, der wegen der Finanzkrise in Davos erstmals nichts mehr zu melden hat. Ein prominenter Abwesender ist auch Richard Fuld. Letztes Jahr sagte Fuld noch selbstbewusst:
«I am clearly a free marketeer.»
Doch schon Mitte September fegte ihn exakt diese freie Marktwirtschaft vom Chefsessel der Investmentbank Lehman Brothers. Die Bank ging Konkurs und die Karriere Fulds zu Ende. Die WEF-Freunde eilten nicht zur Hilfe, auch die Staatsfonds nicht, die er letztes Jahr pries als neue, wichtige Geldquelle für die Finanzwelt.
Think about the sovereign wealth funds. They are in fact another pool of liquidity.
Josef Ackermann, der Schweizer im Solde der Deutschen Bank, kommt zwar auch dieses Jahr nach Davos, doch seine Mediensprecher unternehmen alles, damit der Chef keine negativen Schlagzeilen macht. Kein WEF gibt's für Vikram Pandit. Der CEO der angeschlagenen Citigroup hat seine Teilnahme abgesagt, er muss zu Hause zum Rechten schauen. Auch John Thain ist nicht mehr dabei, auch wenn er gerne gekommen wäre, um die Lage, wie schon im Vorjahr, nüchtern zu analysieren.
I think it's going to be a while before you see a return to any form of normalcy in the banking or credit related markets in the United States.
Es werde noch lange dauern bis zur Gesundung der Finanz- und Kreditmärkte, meinte Thain schon damals und übersah dabei offensichtlich, dass das auch für seine Bank Merrill Lynch gilt. Zu zögerlich sanierte er, Merrill Lynch musste sich im letzten September Hals über Kopf in die Arme der Bank of America retten. Thain selber konnte sich noch etwas länger halten, doch letzte Woche wurde er gefeuert. Bonuszahlungen und eine Büroeinrichtung im Wert von 1,2 Millionen Dollar machten ihn für die Bank of America untragbar. John Thain musste den Flug nach Davos kurzfristig annullieren. Den Flug angetreten hat hingegen Jamie Dimon, Chef bei JP Morgan, ein Banker, der sich Bear Stearns und Washington Mutual unter den Nagel reißen konnte. Er ist einer der wenigen Spitzenbanker, die die Krise bislang einigermaßen erfolgreich gemeistert haben. Vielleicht auch deshalb, weil er genau das nicht zu praktizieren scheint, was er am letztjährigen WEF gepredigt hat.
I think it takes a lot of fortitude on the part of a lot of CEOs to say, I'm not growing. I'm not adding the risk, now's not the time, but I've seen it happen many times with many firms.
Es brauche für einen Manager viel Stärke zu sagen, nein, ich verzichte auf Wachstum und gehe gewisse Risiken nicht ein, sagte Jamie Dimon von JP Morgan. Richtig müsste man da anfügen, außer wenn der Staat, wie im Fall von Jamie Dimon, ein wenig hilft, solche Risiken einzugehen.
Bert Soltermann aus Davos. Auch in diesem Jahr ist der Luftraum über dem WEF-Austragungsort weiträumig gesperrt aus Sicherheitsgründen. Für die Schweizer Luftwaffe ist der WEF-Einsatz jedes Jahr eine Bewährungsprobe. Dieses Jahr kommt hinzu, dass der Bundesrat über die Beschaffung eines neuen Kampfjets entscheiden wird. Ist der Einsatz der Luftwaffe am WEF 209 also eine Art Werbespot für neue Kampfflugzeuge? Freddy Gasser hat dort nachgefragt, wo alle Fäden des Luftwaffeneinsatzes zusammenlaufen, auf dem alten Militärflugplatz Dübendorf.
16 Uhr, begrüße Sie zum Approval Meeting.
Oberstleutnant Roger Stalder eröffnet den Lagerrapport für den ersten echten Einsatztag der Schweizer Luftwaffe für das WEF in Davos. Rund 2 Dutzend Offiziere stehen in der Operationszentrale des Einsatzverbandes Luft auf dem Militärflugplatz Dübendorf, unter ihnen auch Roger Gabriel, Militärpilot, Oberstleutnant und einer der sogenannten Chief Air Defenders.
Ich koordiniere und leite den Einsatz der Luftverteidigungsmittel, das heißt der Hornet, der F5 und der PC7 im Rahmen dieses Einsatz-WEF.
Gabriel muss im Einzelfall innerhalb Minuten oder gar Sekunden entscheiden, wie die Kampfflugzeugpiloten im Einsatz vorgehen müssen, falls ein anderes Flugzeug die Luftraumsperre über Davos verletzt. Er muss entscheiden, mit welchen Mitteln ein solches Flugzeug gezwungen wird, die Sperrzone zu verlassen. Und er muss entscheiden, ob im äußersten Fall auch ein Warnschuss abgegeben wird.
Mit sogenanntem Flare. Phosphorkugeln, die sehr hell leuchten, und wenn das dann immer noch nicht reicht, dann würde dann schlussendlich durch den Chef VBS ein Entscheid getroffen, das Flugzeug eventuell zu bekämpfen.
Der Chef VBS, also Verteidigungsminister Ueli Maurer, hat solche Situationen 2 Tage lang mit den Luftwaffenprofis in Dübendorf geübt. Seit heute aber gilt der Ernstfall im Schweizer Luftraum. Für die Schweizer Luftwaffe ist der diesjährige WEF-Einsatz ohnehin ein besonderer. Noch dieses Jahr will der Bundesrat über ein neues Kampfflugzeug entscheiden, als Teilersatz für die bald 30-jährigen Tiger-Jets. In der Diskussion darüber fällt auch immer wieder das Stichwort WEF. Ist der diesjährige Luftwaffeneinsatz über Davos also quasi der Werbespot für die Neubeschaffung? Generalstabsoberst Bernhard Müller, der Chef des Luftwaffen-WEF-Einsatzes.
In keiner Art und Weise. Seit 1995 ist die Luftwaffe mit zuständig für die Sicherheit des WEFs. Und der Bundesrat wird nächstens darüber zu befinden haben, ob auch weiterhin für die nächsten 10 Jahre das WEF in der Schweiz stattfinden kann und die Armee für die Sicherheit dieser Veranstaltung mit einbezogen wird.
Ans WEF reisten jedes Jahr unter anderem auch sogenannte staatsrechtlich geschützte Personen, wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der russische Ministerpräsident Wladimir Putin. Die Schweiz sei, wie jedes andere Land in einer solchen Situation, verpflichtet, diese angemessen zu schützen. Dazu gehöre auch der Luftpolizeidienst der Luftwaffe. Aber braucht es dafür neue Kampfflugzeuge? Könnte die Schweiz solche Luftpolizeidienste nicht von anderen Ländern einkaufen? Müller schüttelt den Kopf.
Es gibt hierfür keinen Markt, sondern es gibt nur Kooperationen, also nach dem Motto, ich leiste hier etwas für dich und bekomme dafür etwas in einem anderen Bereich als Gegenleistung.
So gehören zum diesjährigen WEF-Einsatz unter anderem auch zwei Helikopterpiloten der deutschen Bundeswehr. Sie wiederum kann im Gegenzug ihre Helipiloten teils in der Schweiz ausbilden und trainieren lassen.
Änderungen im Bereich Militärflugplätze.
Im Führungsraum in Dübendorf geht derweil der Rapport weiter, während die Kampfflugzeugpiloten selber auf dem Militärflugplatz Sion im Unterwallis auf ihren Start warten.
Der Bundesrat will die Abstimmung über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der Invalidenversicherung also um ein paar Monate verschieben. Der Grund: Der Bundesrat möchte nicht alleine für die Steuererhöhung kämpfen müssen. Er braucht die Unterstützung der wichtigsten Parteien und Verbände dazu. Nathalie Christen.
Der Invalidenversicherung IVG geht es gar nicht gut. Sparmaßnahmen sind bereits in Kraft und weitere werden folgen. Dennoch erhöht sich der IV-Schuldenberg jährlich um rund 1,5 Milliarden Franken und gefährdet damit auch die AHV, weil die beiden Sozialversicherungen eine gemeinsame Kasse haben. Aus diesem Grund ist für den Bundesrat klar, die Mehrwertsteuer muss um 0,4 Prozentpunkte erhöht werden, und zwar während 7 Jahren, und IV und AHV müssen getrennte Kassen bekommen. Darüber sollte eigentlich am 17. Mai abgestimmt werden. Doch eine Steuererhöhung vorzuschlagen in einer Rezession, in der Menschen um ihren Arbeitsplatz fürchten, in einer Zeit, in der man eher über Steuersenkungen redet, um die Konjunktur wieder anzukurbeln, das dünkt viele Politikerinnen und Politiker gewagt. Sie fürchten ein Nein an der Urne und streiten sich deshalb darüber, ob man die Mehrwertsteuer nicht erst später erhöhen könnte. Solche Unsicherheiten müssen ausgeräumt werden vor einem Abstimmungskampf, erklärt Innenminister Pascal Couchepin.
Wir wollen mit den Politikern, mit den Verantwortlichen der Parteien zum Kampf gehen und nicht mit Leuten, die zögern oder die denken, vielleicht gab es eine andere Lösung.
Konkret erwartet der Bundesrat nun von seinen ehemaligen Verbündeten von Links bis FDP, dass sie sich in der März-Session einig werden. Ob sie alles wie geplant durchziehen wollen oder ob sie der IV zum Beispiel zuerst aus der Bundeskasse Geld geben wollen und die Mehrwertsteuer erst dann leicht erhöhen, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht. Bundesrat Couchepin.
Wenn Sie eine äquivalente Lösung finden, wir sind nicht dagegen, wir sind nicht stur.
Aus Sicht des Bundesrates aber wäre es nach wie vor am besten, die Stimmbevölkerung rasch über eine Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV abstimmen zu lassen. Gerade in der Wirtschaftsflaute braucht es nämlich auch Vertrauen in die Sozialwerke, so Couchepin.
In der heutigen Lage, um Vertrauen wieder zu schaffen, man braucht konjunkturelle Maßnahmen, aber man braucht auch Lösungen für die Probleme, die schon existieren. Sonst kumuliert man die Probleme, anstatt Probleme zu lösen.
Die IV zu sichern und damit auch die AHV ist für den Bundesrat zurzeit also besonders wichtig. Die Mehrwertsteuer gar zu senken, um die Rezession zu bekämpfen, habe die Regierung heute erst gar nicht diskutiert, sagte Couchepin. Und seiner Meinung nach werde der Bundesrat auch keine Senkung vorschlagen.
Wenn eine Ehe scheitert, sollen Mutter und Vater gemeinsam Eltern bleiben, Streit hin oder her. So will es der Bundesrat. Bisher war es meist die Mutter, die das Sorgerecht erhielt. Dem Bundesrat geht es beim neuen gemeinsamen Sorgerecht vor allem um die Kinder. Diese hätten ein Recht auf beide Elternteile. Monika Binotto.
Bisher war der Fall klar. Bei einer Scheidung bekam die Frau das Sorgerecht. Der Mann konnte sich nicht dagegen wehren. Nur wenn beide einverstanden waren, konnten sie ein gemeinsames Sorgerecht beantragen. Das war für viele Väter nicht akzeptabel. Betroffene Väter wehrten sich teilweise verzweifelt dagegen, dass sie nicht mehr miterziehen dürfen. Und entsprechend froh sind sie nun, dass der Bundesrat entschieden hat, dass in Zukunft Frau und Mann für ihre Kinder zuständig bleiben sollen nach einer Scheidung. Markus Teunert, Präsident von Männer.ch, dem Dachverband der Schweizerischen Männer- und Väterorganisationen, sagt deshalb:
Wir sind froh, dass der Bundesrat diesen Vorschlag jetzt endlich gemacht hat. Er hat sich sehr viel Zeit gelassen und es ist für uns eine Genugtuung, dass etwas geht in die richtige Richtung.
Zwar müsste man genau anschauen, wie Mann und Frau trotz Streit Eltern bleiben könnten, aber die gemeinsame Sorge brauche es. Auch Rosmarie Zapfel, Präsidentin von Allianz F, dem Bund schweizerischer Frauenorganisationen, sagt, die Männer seien bisher tatsächlich benachteiligt gewesen. Es werde aber dennoch sicher Frauenorganisationen geben, die überhaupt nicht einverstanden seien mit dem Bundesrat. Und auch sie sehe einige Probleme. Zum Beispiel
bedeutet jetzt Sorgerecht, einmal in der Woche das Kind bei sich zu haben? Oder bedeutet Sorgerecht Mitsprache in allen Fragen? Und da sehen Sie schon, wo die großen Schwierigkeiten beginnen, wenn das Kind bei einem Elternteil wohnt und das zweite Elternteil eben Mitsprache in jedem Fall hat, dann gibt es so oder so wieder Differenzen.
Dass dort die großen Probleme liegen, glaubt auch Heinrich Nufer, ehemaliger Leiter des Marie-Meyerhofer-Instituts. Das Institut hat mit einer Forschungsarbeit belegt, dass für die Kinder eine gemeinsame elterliche Sorge besser sei. Eltern blieben ein Leben lang Eltern. Aber auch er warnt:
Es muss aber klar sein, welche Dinge dann wirklich gemeinsam geregelt werden. Es ist also nicht jede Einzelheit, sondern es gibt eine Liste von Dingen, die festgelegt sind. Und die muss der Gesetzgeber in den Ausführungsbestimmungen festlegen.
Die Ausarbeitung des Gesetzes dürfte also zur Herausforderung werden. Für das Parlament, aber auch für die Männer- und Frauenorganisationen, die dabei mitreden wollen.
Wo andere Unternehmen bröckeln unter dem Druck der Wirtschaftskrise, reckt sich Novartis in die Höhe und glänzt mit den neuesten Zahlen. Der Pharmakonzern ist im vergangenen Jahr überall gewachsen, außer in den USA. Und auch für das nächste Jahr geht Novartis von einem Wachstum im einstelligen Prozentbereich aus. Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz hat mit Konzernchef Daniel Vasella gesprochen.
Herr Vasella, Novartis hatte 2007 ein vergleichsweise schwieriges Jahr. 2008 war wieder ein gutes Jahr, vielleicht mit Ausnahme der Übernahme von Alcon ein ruhiges Jahr.
Nein, kein ruhiges Jahr. Es war natürlich ein Jahr, wo wir viele Veränderungen vorgenommen haben. Einmal die Anpassungen wegen 2007 und ein Programm, um gewisse Einsparungen zu machen, damit wir auch weiterhin in die Innovation investieren können.
Ich würde sagen, vor einem Jahr haben sich die Konzerne weltweit, nicht nur Pharmaindustrie, ganz generell einen Wettbewerb geliefert. Wer ist noch ein bisschen besser als der andere? Heute ist die Situation eine andere.
Ja, sicher. Das wirtschaftliche Umfeld hat natürlich auch auf uns einen Einfluss. Erstens einmal dadurch, dass man sich mehr Sorgen macht in Bezug auf die Stellen. Andererseits wissen wir, dass wir nicht in einem Wechselspiel viel und dann wieder wenig investieren können, zum Beispiel in die Forschung und in die Entwicklung, sondern hier kontinuierlich investieren müssen. Das heißt, dass man sich nicht allzu sehr den externen Zwängen unterwerfen darf, sondern die Linie behalten muss, aber trotzdem realistisch sein muss. Das ist etwas die Spannung, in der wir arbeiten.
Die Gesundheitsindustrie, die lebt von der Krankheit der Menschheit. Das kann man als zynisch betrachten, das ist einfach so. Ist auch der Grund, weshalb man sagt, Pharma sei krisenresistent. Ist sie das wirklich?
Nur teilweise. Ich glaube, ja, natürlich viel weniger volatil als viele andere Industrien, die in einer Rezession sehr rasch bemerken, dass die Leute nicht mehr investieren.
Was können wir von Novartis in den nächsten Jahren erwarten? Bauen Sie weiter aus? Oder bauen auch Sie ab, wie das andere Ihrer Konkurrenz tun?
Nein, wir bauen nicht ab in der Forschung und Entwicklung. Wir investieren weiter. Das heißt, wir müssen umsichtig agieren, um nicht in eine Investitionsfalle zu geraten, also dass wir überinvestieren, aber dass wir doch eine Kontinuität behalten.
Wir haben derzeit eine tiefe Inflation, das ist gut für die Unternehmen, das kann sich ändern.
Ja, in unserer Industrie ist die Inflation deshalb eine große Herausforderung, weil wir von den Preisen her reguliert sind. Das heißt, wir können dann die Preissteigerungen nicht einfach weitergeben, Wir haben einerseits dann höhere Kosten und können die Preise nicht entsprechend erhöhen. Das wird einen entsprechenden Margendruck geben. Ich kann auch erwähnen, dass im 2008 sind unsere Preise netto weltweit um 1% gesunken, obwohl wir eine Inflation hatten, wenn sie auch nicht dramatisch war. Und damit sind wir eigentlich gezwungen, Produktivitätsmaßnahmen immer wieder ins Auge zu fassen. Aber Produktivität heißt auch, wenn man mehr Umsatz mit gleich vielen Leuten macht, es müssen nicht weniger sein.
Noch ein Wort zur Großübernahme Pfizer-Wyatt. Eine Riesenhochzeit. Hat Sie das überrascht und hat das auf Novartis einen Einfluss?
Nein, eigentlich denke ich nicht, dass es einen signifikanten Einfluss auf unsere Firma hat und dass es ein erwarteter Konsolidierungsschritt ist in der Industrie.
Ist es denkbar, dass man Novartis in ein paar Jahren auch sieht als Braut oder als Bräutigam in einem Übernahmegeschäft?
Ich weiß es nicht. Ich sehe es jetzt nicht am Horizont, aber wer bin ich schon, dass ich die Zukunft auf lange Zeit voraussagen kann? Ich glaube, man muss einfach offen sein und bleiben, aber ehrlich gesagt würde es nicht gerade meinem tiefsten Wunsch entsprechen.
Sagt Novartis-Chef Daniel Vasella. Im Alter von 77 Jahren ist der Zürcher Anwalt Hans W. Kopp gestorben. Kopp war Rechtsanwalt, Medienexperte, Armeeoberst, aber im Bewusstsein der Öffentlichkeit war er vor allem der Bundesratsgatte. Der Mann, wegen dem Elisabeth Kopp, die erste Schweizer Bundesrätin, zurücktreten musste. Elmar Plotzer.
Er war seinerzeit der Schweizer Wirtschaftsanwalt und saß in zahlreichen Verwaltungsräten, Hans W. Kopp. Und seiner Frau Elisabeth, der späteren FDP-Bundesrätin, war sehr wohl bewusst, wie sensibel diese Konstellation sein könnte. In einem Zeitungsinterview äußerte sie sich kurz vor ihrer Wahl in die Landesregierung über ihren Ehemann.
Er wird sich eine gewisse Zurückhaltung auferlegen müssen, wo es Interessenkonflikte geben könnte.
Und doch sollte es zu einem Interessenkonflikt kommen. 1988, als Elisabeth Kopp längst Justizministerin war, erfuhr sie von einer Mitarbeiterin, dass die Finanzgesellschaft Schakartschi der Geldwäscherei verdächtigt werde. Bekannterweise saß Hans W. Kopp im Verwaltungsrat von Schakartschi. Elisabeth Kopp rief umgehend ihren Mann an und riet ihm, aus dem Verwaltungsrat zurückzutreten, was dieser sofort machte. Dieser berühmt-berüchtigte Telefonanruf führte im Dezember 1988 schließlich zum Rücktritt von Elisabeth Kopp aus dem Bundesrat. Doch auch Jahre später war Hans W. Kopp immer noch überzeugt, dass man seiner Frau Unrecht getan habe.
«Ich stehe vorbehaltlos unter allen Umständen zu meiner Frau Gemahlin. Ich stehe auch zu ihrer Wahrhaftigkeit, zu ihrer Treue, zu ihrer Tapferkeit.»
Und besonders haderte er mit der FDP, der politischen Heimat des Ehepaares Kopp.
Ja, ich sage es jetzt gerade, von dieser Partei, von der Vorfe- und Debakelpartei, abgekürzt FDP, wo meine Frau grauenhaft im Stich gelassen hat, die 88.
Die Ermittlungen gegen Schakartschi wurden in den 90er Jahren eingestellt. Hans W. Kopp wurde allerdings als Präsident der pleitegegangenen TransKB wegen Betrugs- und Urkundenfälschung verurteilt. Später wurde ihm auch das Anwaltspatent entzogen. Vom gefeierten Wirtschaftsanwalt zum Buhmann. Der bekannte Medienrechtler Franz A. Zölch, der als junger Jurist in der Kanzlei von Hans W. Kopp gearbeitet hatte, erinnert sich.
Eine starke Persönlichkeit, eine prägende Persönlichkeit, die letztlich dann auch im zweiten Teil, wo ich nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet habe, zu seinem großen Schicksalsschlag geworden ist, den er eigentlich nie überwunden hat. Und das ist eben auch ein Teil dieser starken Persönlichkeit.
Der Persönlichkeit von Hans W. Kopp, der am Wochenende im Alter von 77 Jahren gestorben ist.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.